Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz, hoffentlich wieder überall empfangbar oder im Netz unter www.freefm.de. Um 16 Uhr gibt es natürlich auch wieder an diesem regnerischen Montag eine Ausgabe der Plattform und für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde bei der Plattform Frank Rieddorf. Wir haben wieder einen Gast von der Universität Ulm und ich freue mich, dass sie hier ist und ich begrüße sehr herzlich die Leiterin der Abteilung Allgemeine Psychologie, die Frau Professor Dr. Anke Huckauf. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank.
Sehr schön, dass es geklappt hat. Sie waren noch nie bei uns bei Radio Free FM, dann wird es natürlich mal allerhöchste Zeit.
Ja, dringend.
Und wir fangen wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Erzählen Sie mal kurz unseren Hörern, was Sie alles gemacht haben von Ihrem wissenschaftlichen Hintergrund, vom Studium her, bis Sie dann den Ruf hier an die Universität in Ulm erhalten haben.
Ja, als Psychologieprofessorin habe ich natürlich Psychologie studiert. Das habe ich gemacht in Mainz. Damals machte man noch ein Vordiplom und nicht wie heutzutage ein Bachelor. Im Anschluss habe ich an der RWTH Aachen mein Diplom gemacht und auch promoviert. Da habe ich mich schon beschäftigt mit Blickbewegungsregistrierung, mit Fragen der Anwendung von Kognitionsforschung und bin im Anschluss, war ich mir immer nicht so sicher, ob ich wirklich in der Wissenschaft bleiben soll, habe ein paar Praktika gemacht, ein paar Auslandsaufenthalte absolviert, ein paar kürzere und längere, um dann letztendlich doch in Weimar an der Bauhaus-Universität eine Juniorprofessur anzutreten. Und von der aus bin ich dann hier nach Ulm berufen worden.
Und da sind Sie jetzt seit 2009, glaube ich.
Seit 2009,
oder? Also genau. Sind schon eine gewisse Zeit lang hier.
Es fühlt sich manchmal schon ganz lang an, manchmal noch gar nicht.
Okay. Und Sie sind die Leiterin der allgemeinen Psychologie. Was kann man dann unter allgemeiner Psychologie verstehen als gemeinhin?
Ja, genau, gemeinhin. Also allgemein ist das, was uns eben allen gemein ist. Also wir untersuchen alle kognitiven, emotionalen, motivationalen Prozesse, die allen Menschen gemein sind. Letztendlich sind das natürlich alle Prozesse. Und der Unterschied zur differenziellen, wo man eben die Unterschiede zwischen den Menschen hauptsächlich im Fokus hat, ist eher eine Art der Perspektive und nicht eine Art der Themen. Also wir untersuchen Gedächtnisvorgänge, Sprache, Motorik, Emotionen, Beweggründe, was hält uns an, was zu tun, was nicht. Und unser Schwerpunkt in meiner Abteilung ist Wahrnehmungsforschung.
Und da haben wir jetzt gleich die Problematik mit der Bewegungsforschung. Wo sehen wir hin, dass wir uns hier in einem akustischen Medium befinden und natürlich der Hörer draußen Sie jetzt nur hören kann. Aber versuchen Sie doch mal auch nur, nicht optisch, sondern nur akustisch rüberzubringen. Was ist denn mit dieser Bewegungsforschung, mit der einfachen Frage, mit dem visuellen Feld, wo sehen wir hin? Klingt da zunächst mal nicht sehr komplex und nicht für den Laien nicht sehr. Warum sollte sich die Psychologie dafür interessieren? Klar, ich schaue dahin, wenn ich das Glas in der Hand haben will, schaue ich aufs Glas. Das klingt jetzt nicht so. Warum müssen sich Psychologen damit beschäftigen?
Genau, also die Frage ist ja, was uns Psychologen interessiert, ist, wie sieht eigentlich die Welt für andere Personen aus? Wie sieht ihre Welt aus? Wie sieht meine Welt aus? Und wie kommen wir überhaupt darüber ins Gespräch? Woher wissen wir voneinander, wie wir unsere Welten wahrnehmen? Ein wichtiger Indikator dazu ist der Ort, wo wir hingucken. Wir nehmen an, das ist der Schwerpunkt unseres Interesses. Da, wo wir hingucken, haben wir irgendwas, was uns beschäftigt. Da liegt unsere Aufmerksamkeit. Da wollen wir irgendwas mit den Objekten, die sich dort befinden. Und so ist dieser Blickpunkt natürlich für den Einzelnen auch ein Ausdruck und für uns als Forscher ein wichtiger Indikator für alle möglichen aktuellen Vorgänge in dieser Person.
Wie machen Sie das dann? Sie laden dann diverse Leute ein, die für Sie Gespräche führen müssen, Aufgaben lösen müssen und Sie filmen sie dabei und versuchen zu gucken, wo sie genau hinschauen.
Genau, also wir haben im Labor, wir arbeiten mit bestimmten Aufgaben, die wir uns überlegen und haben Blickregistrierungsanlagen, die sind videobasiert, also es sind Filme der Augen, die sind natürlich zeitlich und räumlich hochauflösend, um wirklich kleine Bewegungen auch unterscheiden zu können, so dass wir beispielsweise beim Lesen wissen, ob die Person jetzt gerade auf den einen oder den anderen Buchstaben guckt und nicht nur ungefähr in welcher Richtung des Textes sie
unterwegs
ist.
Also wenn Sie jetzt unseren Blickkontakt filmen würden, würden Sie sehen, schaue ich Ihnen auf den Brillenrand, auf die Nasenspitze, in die Pupille oder
genau.
Also kann man ausschließen, genau, dass ich jetzt da nur haarscharf vorbeigeschielt habe, sondern die sind wirklich so genau, dass Sie sagen, jawohl, wissenschaftlich kann ich damit arbeiten, der hat genau sich an diesem Wort verhaspelt oder da, das ist so detailliert.
Genau, also okay. Es gibt dann natürlich unterschiedlichste Anlagen, die wir verwenden, unterschiedlichste Geräte. Die genauesten, da muss man den Kopf, also die Stirn und das Kinn einspannen, damit sich wirklich nur die Augen bewegen und nicht mehr der Kopf. Dann kann man sehr genau messen. Das ist allerdings für viele Anwendungen natürlich ein äußerst artifizielles Szenario, so dass wir auch Geräte haben, die aus der Entfernung filmen. Die sind aber natürlich, geht das immer nur zu Lasten der Genauigkeit, so dass man sich sehr genau überlegen muss, welches Gerät nimmt man zur Untersuchung für welches Szenario. Wir haben auch Eye-Tracker, die an der Person selbst befestigt werden, an der Brille oder an einem Cappy, mit denen die Personen dann mobil sind und durch die Welt laufen können. Die haben dann auch noch eine Szenenkamera. Das ist klar, diese Brillen oder Cappys rutschen natürlich auch relativ zum Auge ein bisschen. Also auch das geht wieder nur zu Lasten der Genauigkeit. Dafür kriegt man aber ein natürliches Szenario und nicht nur immer den Laborkontext.
Aber es gibt noch nicht die Möglichkeit, wie der Professor Ortmanns, der mit seinen Implantaten beim Auge ja schon da quasi am Sehnerv abgreift, dass man dann diese Informationen nimmt, weil da würde man dann ja das genau sehen, weil dann hat man den Impuls, der ans Gehirn geht.
Genau, das wäre natürlich ideal, aber das geht nicht berührungslos. Also dazu braucht man natürlich irgendwelche Elektroden, die man dann einführt in die Person.
Und das ist in Deutschland technisch nicht richtig durchzubringen bei der Ethikkommission.
Also technisch schon, aber ethisch sehr schwierig, ja.
Okay, gut. Müssen Sie sich leider mit
diesen. Ja, und man findet auch dann natürlich nicht so viele Versuchspersonen. Und dann weiß man wieder nicht, ist es wirklich allgemein, was wir beobachten, oder ist es dann doch nur für die eine, die sich jetzt bereit erklärt hat, aus welchen Gründen auch immer, weil sie offensichtlich speziell ist.
Also sind der Standard diese Eye-Tracker, die Sie genannt haben?
Genau. Genau.
Und was haben Sie da so ganz aktuell rausgefunden? Warum schaue ich Ihnen jetzt lieber auf die Brille als auf die Nasenspitze zum Beispiel?
Naja, also es gibt natürlich viele Merkmale, die die bevorzugten Blickpositionen charakterisieren. Das ist einmal Umgebungsmerkmale, also die Salienz. Wir bezeichnen als Salienz auffällige Merkmale in Farbe, Form, Orientierung, Größe, was auch immer. Wenn Sie in einem Schwarz-Weiß-Film irgendwas Rotes sehen, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit dahin gucken. Wenn Sie im 3D-Kino ein Objekt haben, was scheinbar aus der Leinwand herauskommt, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit dort hingucken. Also solche salienten Merkmale. Aber natürlich sind die Blickziele auch abhängig von unseren kognitiven Prozessen. Also wir erwarten beispielsweise, wir haben Hunger, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eher auf Essen fokussieren als in anderen Lebenslagen, wo wir andere Bedürfnisse haben.
Aber das ist dann nur eine Schlussfolgerung. Das heißt, wenn einer darauf trainiert ist, nicht auf das Rote zu gucken, dann wird er auch nicht hinschauen. Ne? Dann könnte das quasi unterlaufen alles. Das wäre möglich.
In gewissen Grad. Diese Hemmung, die sind natürlich eigentlich das Spannende dabei. Also beispielsweise tabuisierte Objekte, also wenn Sie nackte Menschen abbilden und Sie wollen dann untersuchen, inwieweit Menschen da hingucken, dann werden natürlich viele auch versuchen, ihren Blick dorthin zu hemmen. Das ist aber auf Dauer, das kostet Energie. Wir bezeichnen das meistenteils als Aufmerksamkeitsprozesse. Und das heißt, da sind charakteristische Bewegungen dann doch immer mal wieder in diese Richtung. Die werden auf Dauer größer und so können wir auch diese gehemmten Bewegungen erkennen.
Ja, Sie können also die gehemmten Bewegungen rausfiltern und wissen dann, was er eigentlich möchte.
Ja, wir hoffen, dass wir das dann wissen. Also wir schließen das natürlich. Wissen ist so immer dann eine Frage der Plausibilität also und der Replizierbarkeit.
Sie haben dann erstmal die theoretische Annahme. Was machen Sie dann damit? Was bringt es dann?
Was das bringt, es dient natürlich dem Verständnis, wie wir funktionieren und damit so das große Ziel, können wir unsere Umgebung so gestalten, dass wir optimal mit ihr umgehen können, dass wir möglichst wenig Aufmerksamkeit, Energie, Ressourcen verwenden müssen, um auf irgendwelche Hindernisse einzugehen, sondern direkt unsere Ziele erreichen können.
Also das bedeutet, Sie schauen nach, wie der Mensch sich orientiert, was für ihn am einfachsten ist und können dann daraus rückfolgern, welche Umgebung für ihn diejenige ist, in der er sich am einfachsten zurechtfindet.
Genau, das ist so schnell geht das nicht, das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, aber das ist die Idee. Also beispielsweise, das in den Lehrbüchern das beliebte Beispiel des Fahrkartenautomaten, das ist ja auch bei unserer SWU immer sehr schön zu sehen. Wenn man da ein Blickfeld drüber legt und annimmt, dass Nutzer hauptsächlich auf das Display fokussieren, dann ist mit zunehmender Entfernung von diesem Fokuspunkt wird ja die Information unschärfer und ungenauer, die wir wahrnehmen können. Und sehr viele, gerade die neu vom Bahnhof ankommen und diesen Automaten noch nicht gesehen haben, suchen sehr lange, bis sie da beispielsweise den Schlitz finden, wo man die Münzen einwirft, weil das eben sehr weit in der Peripherie ist für diesen angenommenen Blickpunkt.
Das bedeutet, die SWU hat nicht vorher bei Ihnen nachgefragt, ja, wo Sie den Schlitz hinmachen sollen.
Leider.
Aber das sind wir ja schon quasi dann im Anwendungsbereich. Ja. Wir sind ja jetzt im ersten Schritt noch in der Forschung der Bewegung, machen hier eine kleine Unterbrechung mit einem kleinen Musikstück und sind dann gleich wieder zurück mit der Frau Professor Dr. Anke Huck auf und jetzt Neues vom guten Dani Harrison. In 4 Minuten sind wir wieder hier. Bis gleich. Die Plattform bei Radio Free FM mit der Leiterin der Abteilung Allgemeine Psychologie, Professor Dr. Anke Huck auf, hier bei uns zu Gast. Sie machen ja nur Forschung, das heißt, Sie behandeln nicht und Sie sind auch keine Analytikerin. Das nochmal, haben wir jetzt nochmal klärend hier im Gespräch gerade, dass Sie reine Forschung machen. Also man muss keine Angst haben, dass Sie jetzt den Blickkontakt hier in irgendeiner Weise analysieren, nur für die Forschung und nicht für irgendwelche diagnostischen Rückschlüsse.
Also ob Sie Angst haben müssen, weiß ich nicht, aber von mir nicht. Nein, von gut. Mir braucht man das nicht.
Aber es ist eine reine Forschungsabteilung, wie alle Sachen der Psychologie hier.
Genau,
Ulm.
Okay, genau.
Gut. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Pupillometrie, wo ich bis jetzt noch gar nicht gewusst habe, dass es das gibt. Ja. Aber die Vermessung unserer Pupillen scheint ja nicht nur für den Optiker, sondern auch für die Psychologen interessant zu sein.
Ja, sehr, sehr. Also wenn wir unsere Blickbewegungen mit einer Kamera fotografieren, dann gucken wir hauptsächlich natürlich, wo die Pupille gerade ist, relativ zu dem Kopf und zu dem Auge. Und anhand dieser Pupille kann man natürlich noch weiteres über den Träger dieser Pupille erfahren. Nämlich beispielsweise, wenn diese Pupille gerade sehr klein ist, scheint die Person entweder müde zu sein oder auch ein bisschen feindlich gestimmt, ein bisschen abweisend. Wenn wir größere Pupillen haben, wirken wir sehr emotional erregt, wirken wir sehr nah, attraktiv. Früher haben sich die Frauen Aphrodisiakum ins Auge getröpfelt, um eben große Pupillen zu haben. Ne? Und man nannte das Belladonna, weil man da eben attraktiver wird. Und wir können eben aus dieser Pupillengröße Rückschlüsse ziehen auf den emotionalen Erregungszustand einer Person. Und wahrscheinlich ist es ja das, was wir auch tun, wenn wir einander tief in die Augen schauen. Na, also wir bauen dadurch eine innige Beziehung auf, egal ob wir eine Eltern-Kind-Beziehung oder eine Beziehung unter Liebenden haben. Dieser lange Augenkontakt, wo wir feststellen, die Dynamik des Blickes, also wie schnell guckt jemand weg? Oder mit anderen Worten, wo guckt der zu welchem Zeitpunkt hin? Dann aber auch die Akkommodation, also auf welche Entfernung stellt der scharf? Guckt er durch mich durch oder guckt er mich wirklich an? Und dann natürlich auch die Pupillengröße, also wie erregt ist die Person, während sie mich anguckt. Das sind alles Dinge, die diese drei Mechanismen, nennt man auch Natrias, die müssen immer gemeinsam adjustiert werden, wenn wir in der Nähe irgendwas angucken. Und sie scheinen sehr diagnostisch zu sein, auch im zwischenmenschlichen Kontakt.
Also Sie brauchen diese drei Kriterien, dann trauen Sie sich eine fundierte Schlussfolgerung zu machen.
Ja, wir hätten gern diese drei Kriterien. Das Problem ist ein bisschen, dass wir mit dem Eye-Tracker nur zwei davon messen können. Nämlich nur die Augenstellung und die Pupillengröße. Die Akkommodation selbst können wir so leider nicht messen mit Videokollografie. Was sehr schade ist, aber vielleicht findet sich ja irgendwann mal ein Ingenieur, der eine tolle Idee hat, wie man das da auch noch
reinbringen kann. Und wie lösen Sie dieses Problem jetzt?
Indem wir es ignorieren. Wir lösen es, indem wir denken, ja gut, die Akkommodation wird sich in irgendeiner Form an den Prozessen, die wir sehen können, beteiligen. Wie, wissen wir nicht. Deshalb ignorieren wir es und modellieren mal nur die anderen
beiden Dinge. Ist aber wissenschaftlich etwas unscharf dann?
Ja, leider, leider.
Aber ist jetzt also, im Moment ist es also
üblich? Es ist nicht anders möglich. Mhm. Wir haben mittlerweile selbst ein Gerät im Labor, womit wir Akkommodation und Pupillengröße messen können. Da können wir aber dann nicht messen, wo jemand hinguckt. Mhm. Beziehungsweise wir können die zwei Parameter nur messen, wenn jemand ganz geradeaus guckt. Was dann auch für natürliche Umgebungen gar nicht geht und auch für irgendwelche Dinge, wo ich meinen Blick hin und her wende, gar nicht geht.
Und je mehr Vorgaben Sie an die Probanden machen, desto artifizieller wird das Ganze dann. Dann ist es nicht mehr
zuverlässig. Ja, also das ist ja sowieso das Problem, was ich ja gerade gesagt habe. In der Pupille misst man auch den emotionalen Erregungszustand. Wenn Sie aber bei uns im Labor sitzen, Sie wissen, Ihre Augen werden gefilmt, Sie wissen, da sitzt jemand neben Ihnen und guckt, was Sie machen, dann ist das mit der Emotion immer schon so eine heikle Sache. Ne?
Gibt es dann keine anderen Möglichkeiten?
Ja, wir versuchen das. Also wir experimentieren mit Filmausschnitten, traurige, lustige, langweilige. Wir versuchen Reize zu konditionieren, sodass sie irgendwann emotional valent sind, also ein bisschen aufgeladen sind. Aber das alles ist natürlich immer in den engen Grenzen des Laborkontexts zu sehen.
Mal eine Frage zwischendrin, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Gibt es kulturelle Unterschiede, dass Sie sagen, okay, wenn ich jetzt jemanden aus dem asiatischen, afrikanischen oder anderen Raum habe, dann muss ich diese Parameter verändern, weil der anders sozialisiert ist?
Ja, es gibt sehr viele Daten, die darauf hindeuten. Man muss sagen, in unser Labor verirren sich hauptsächlich natürlich Psychologiestudierende, die ja mehr oder weniger freiwillig ihre Versuchspersonenstunden dann ableisten. Und die sind kulturell nicht so heterogen. Mhm. Aber es gibt aus dem asiatischen Raum einige Daten, die zeigen, wenn man Blickbewegungen beim Anschauen von Filmen aufnimmt und die auswertet, kann man schon, wenn man diese asiatischen Filme nimmt, diese Zeichentricks und irgendwelche Hollywood-Schinken daneben, dann kann man zumindest Chinesen und US-Amerikaner trennen anhand der Blickbewegungsmuster.
Aha, okay, das kann man. Gibt es auch da Vergleiche mit Primaten oder für Ihr Feld ist keinerlei Vorteile, das zu machen?
Ja, doch, da gibt es sehr viele spannende Vergleichsuntersuchungen, wobei die Primatenforschung natürlich immer sehr schwierig ist. Da will man ja gleichzeitig mit der Blickbewegung auch immer ein weiteres Hirnsignal haben. Und das sind also höchst invasive Untersuchungen üblicherweise, die ich jetzt nicht so toll finde.
Aber der Herr Professor Montag, der untersucht doch auch die ganzen Veränderungen in den Hirnstrukturen, der macht das ja auch nicht invasiv, ne? Da bappt dann so Sachen.
Genau, die machen EEG-Forschung, ja. Aber also mit Primaten kriegt man das mit dem EEG nicht publiziert. Die müssen schon wirklich Einzelzellableitungen machen, die Kollegen.
Also das sind dann die Probleme, die man hat. Generell ist es ja immer so bei diesen psychologischen Untersuchungen, diese Versuchssituation im Labor, das ist doch eines der Hauptprobleme, oder? Wenn Sie sagen, es geht jetzt um den emotionalen Kontakt und Sie haben ein Liebespärchen oben, die dann bei Neonlicht mit 10 Kameras um sich rum sich tief in die Augen schauen wollen, klingt jetzt etwas schwierig, ne?
Ja, es ist, auf der einen Seite ist es die Lösung vieler Probleme, dieses experimentelle Szenario, denn man hat natürlich alle möglichen Einflüsse wirklich kontrollierbar im Griff. Auf der anderen Seite produziert das natürlich dann die eigenen Probleme, ne? So, dass es eben höchst artifizielle Situationen sind und dass natürlich jeder Eingriff in eine Situation diese wieder verändert. So ist das Leben. Und deshalb ist, glaube ich, letztendlich die Erkenntnis gerade in der Psychologie nur möglich, wenn man viele Methoden kombiniert.
Ne? Was ist jetzt für Sie so das Haupterkenntnis bei dieser Vermessung, dass Sie sagen, wie verliebter das ist, desto länger schauen die sich in die Augen, desto tiefer? Oder?
Nein. Die These, die wir untersuchen, lautet, dass sich die Welt mit, wenn mein Erregungszustand ein anderer ist, dass sich die Erscheinung der Welt verändert, dass ich anders wahrnehme. Es ist irgendwie klar, also wenn ich Hunger habe, dann sehe ich überall Essen und rieche das auch. Und die Lehrmeinung in der Psychologie lautet, das ist auf Gedächtnisprozesse zurückzuführen, dass wir eben Essen voraktivieren, wenn wir hungrig sind, im Gedächtnis, dass es auch auf Selektionsmechanismen zurückzuführen, dass wir also dann spezifisch das Essen auswählen. Aber die Wahrnehmung sei immer die gleiche. Und Ziel unserer Forschung ist es zu zeigen, dass sich schon die Wahrnehmung unterscheidet. Dass wir also tatsächlich in unterschiedlichen Stimmungen unterschiedlich wahrnehmen.
Und wie unterscheiden sich dann so beispielsweise?
Zum Beispiel, also wenn wir nehmen an, die Pupille agiert genauso wie die Blende bei einer Kamera. Das heißt, mit einer kleinen Blende, mit einer Lochblende haben Sie eine unglaublich große Tiefenschärfe. Je größer Sie die machen, desto geringer wird die Tiefenschärfe. Wenn das analog auch mit der Pupille so ist, dann sollte sich also mit unserer emotionalen Erregung auch unsere Tiefenschärfe verändern. Und damit natürlich die Wahrnehmung von Objekten, die wir gerade nicht fokussieren. Deshalb ist es für uns so spannend, Wahrnehmung außerhalb des Fokus zu untersuchen, unter verschiedenen Erregungsbedingungen, weil wir davon ausgehen, dass sich diese sehr deutlich unterscheiden sollte.
Und wie unterscheiden die sich dann? Also nicht von der Pupille her, aber
wir gehen davon aus, dass sich die Objekte, die sich in anderen als den fokussierten Tiefenebenen befinden, dass die mit zunehmender Pupillengröße unschärfer wahrgenommen werden. Das heißt also, dass sie, wenn sie eine kleine Pupille haben, ganz viel im Gesichtsfeld in ihrer Blickachse deutlich und klar wahrnehmen. Wenn Sie aber so eine große Pupille haben, was man beispielsweise hat, wenn man erregt ist, wenn man eben verliebt ist, dann verschwimmt die Umgebung so ein bisschen im Nebel und es bleibt einzig das fixierte Objekt, das Klare, was einem in die Augen sticht.
Also dann können Sie im Rückschluss ja auch zuschauen, ob die jetzt wirklich verliebt sind, ob die Pupille groß ist und er nur Augen für seine Frau hat.
Genau.
Oder ob er an sie vorbeischielt und hinten nur guckt, weil er ein Bier trinken möchte.
Genau. Das wäre vielleicht ein gutes Diagnostikum für viele langjährige Ehepaare.
Also wäre das dann auch sowas, was man sagt, da könnte man jetzt à la Lügendetektor wirklich nachvollziehen, ob das die Aufmerksamkeit dem wirklich zugewandt ist oder ob der wirklich, der schaut den zwar an, aber eigentlicherweise kann ich jetzt daran schon bemessen, nee, er guckt eigentlich durch mich durch, an mich vorbei, denkt an was ganz anderes und die Pupille verrät ihn sozusagen. Ist das möglich?
Ja, das ist so ein Ziel dieser Forschung. Wir finden natürlich in der allgemeinen Psychologie aufgrund unserer Perspektive immer Unterschiede zwischen zwei Bedingungen. Beispielsweise, wenn ich jemanden angucke, den ich mag und jemanden, den ich nicht mag. Inwieweit ich aber umgekehrt aus einem bestimmten Blick schließen kann, ob ich diese Person mag oder nicht mag, da habe ich immer die typischen 5% Fehlerwahrscheinlichkeit in der Statistik zugrunde liegen und natürlich auch den Fehler erster Art, der deutlich größer ist. So dass man diese Rückschlüsse, dazu braucht man natürlich deutlich größere Stichproben als die, die wir haben. Und das gilt dann nicht für jede einzelne Person, sondern es gilt so für 3/4 aller Personen.
Wo wollen Sie dann mit Ihrer Forschung in dem Feld hin? Was wäre das, wo Sie sagen, ja, da hatten wir eine neue Erkenntnis? Das ist etwas, was uns sehr interessiert.
Also unser Ziel oder mein Ziel ist es wirklich zu zeigen, dass sich, was ich als ganz naheliegend und trivial finde, aber dass sich tatsächlich unsere Wahrnehmungsprozesse mit unserem emotionalen Zustand verändern.
Ohne dass wir das im kognitiv mitbekommen.
Ja, genau. Also wir wählen ja nicht aktiv aus, jetzt mache ich mal die fröhliche Wahrnehmung und jetzt mache ich mal die traurige Wahrnehmung, sondern das passiert uns ja. Und wir erleben ja auch nicht den Unterschied, sondern wir erleben ja immer nur einen Augenblick. Und dass die Mechanik, die hinter diesem Augenblick steht, die eben besteht aus Vergenzbewegungen, aus Pupillenveränderungen, aus Akkommodationsveränderungen, dass diese Mechanik dazu beiträgt, dass wir eben bereits andere Informationen überhaupt in unseren Organismus aufnehmen und deshalb dann auch andere verarbeiten.
Also das heißt, man ist ja schon eine Stufe davor, das heißt, die Wahrnehmung ist schon verändert dadurch, dass ich mich in einem anderen emotionalen Zustand befinde, ohne dass ich jetzt schon im Bewusstsein diese Wahrnehmung sage, okay, ich bin jetzt schlecht drauf oder gut drauf, sondern ich bekomme schon andere, also das Gehirn bekommt schon andere Informationen.
Genau. Und deshalb auch die Idee, dass man, wenn man das verstanden hat, wie das funktioniert, dass man dann wahrscheinlich relativ einfache Möglichkeiten schaffen kann, um zunächst mal beispielsweise bei depressiven Verstimmungen oder einfach nur bei schlechter Laune schon mal die Wahrnehmung so zu ändern, aktiv, dass ich dem entgegenwirken kann.
Aber wie kann man das an die Leute herantragen? Die haben ja keinen Sensor drin. Achtung, jetzt hast du diesen und jenen Blickfeld, diese Emotion drin. Es gibt ja keinen. Kann man das trainieren dann, oder?
Naja, wir haben Untersuchungen gemacht mit Biofeedback, wo wir Informationen über die aktuelle Pupillengröße den Menschen zurückspiegeln und die alle unsere Versuchspersonen sehr schnell lernen, ihre Pupille auf Geheiß groß oder groß zu machen. Mit dem Kleinmachen ist das noch ein bisschen schwierig. Aber zumindest die Pupille zu vergrößern. Das heißt, dazu sind wir alle in der Lage. Ne? Und wir wissen ja auch mittlerweile diese wunderbaren Geräte, die man sich als Armbanduhr umschnallt und die uns ganz viel Informationen über unsere Körperzustände zurückspiegeln. Da kann man bestimmt auch sowas Ähnliches machen, was man in der Brille irgendwie oder in der Käppi oder sonst wo augennah montiert, was einem dann sagt, ach hör mal, jetzt guckst du aber gerade viel auf den Boden, bist jetzt verstimmt, guck doch mal wieder hoch oder so.
Aber das ist noch weit davon entfernt, jetzt in Serie zu gehen.
Genau.
Okay, aber das sind sozusagen im Prinzip die Grundlagenforschung.
Das sind so Visionen.
Wir beschäftigen uns jetzt nach der nächsten Musik mit einer ganz konkreten Vision, nämlich da fragen wir mal nach, wir fragen nicht nach bei der SWU, aber wir fragen mal, warum die Automaten so kompliziert sind. Dann sind wir nämlich bei den Anwendungen. Jetzt gibt es ein bisschen Toleranz mit der ersten allgemeinen Verunsicherung und dann geht es hier weiter bei der Plattform. Bis gleich in wenigen Minuten. die Toleranz von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Und wir machen hier weiter bei der Plattform mit der Frau Professor Dr. Anke Huck auch von der Leitung, von Abteilung Allgemeine Psychologie. Und jetzt haben wir ja schon einiges über die Pupillometrie und die Bewegungsforschung gelernt und die Vermessung. Und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt ist die Frage, was haben wir alle denn von Ihrer Arbeit? Wo sind denn die Vorteile von uns in der Anwendung? Da haben wir schon eins genannt, sträflicherweise. Unsere liebe SWU hat anscheinend nicht auf Sie gehört, als sie den Automaten aufgestellt hat.
Ja, so schlimm sind Sie ja nicht, aber Sie sind ein klassisches Beispiel dafür, wie beispielsweise Fahrkartenautomaten, aber auch andere Geräte gestaltet werden und in der Konsequenz dann den Nutzer auf ein oder dessen Aufmerksamkeit auf ein Display lenken, während dieser Nutzer jetzt aber eigentlich irgendwie einen Kartenschlitz sucht oder so, ne? Und deshalb die Aufmerksamkeit und den Blick ganz woanders hinlenken. Andere Beispiele, wo wir Blickbewegungsforschung einsetzen, wo das auch nützlich sein kann, ist in der Flughafenkontrolle, in der Gepäckkontrolle. Hier müssen die Sicherheitsingenieure mit einem Blick sofort sehen, ist da ein Messer, eine Waffe, irgendwie eine ganz schreckliche Nagelschere im Handgepäck. Dazu müssen sie dieses komisch aussehende Bild inspizieren. Und da sieht man ja deutliche Trainingseffekte bei den Personen, die das machen. Das ist ganz ähnlich von der Idee her, wie auch Röntgenbilder zu lesen sind, wie Ultraschallbilder zu lesen sind. Novizen, also Personen, die damit keine Erfahrung haben, gucken da erstmal drauf und erkennen gar nichts. Wenn man da ein bisschen geübt ist, sieht man sofort, wo man hingucken muss. Dennoch ergeben sich in den meisten Bildern vernachlässigte Ecken. Also, dass man eben häufig auf bestimmte Anteile guckt. Und hier kann man trainieren mit Hilfe von Visualisierung der eigenen Blickbewegung, kann man überhaupt erstmal sehen, wo man überhaupt hingeguckt hat und wo man auch dann nicht hingeguckt hat und kann das damit auch trainieren, dass man wirklich systematisch so ein ganzes Bild abscannt.
Also könnten Sie jetzt mal beim Beispiel jetzt mit dem Flughafen, mit der Durchleuchtung, könnten Sie dann sagen, Mitarbeiter A, B, C schaut an die und D-Punkte und der andere schaut eher an die Punkte und dann wirklich ganz konkret den ansprechen und sagen, hier, Sie haben aufgrund von was auch immer, sparen Sie diese Sache eher aus. Und das kann man dann konkret trainieren.
Genau, also unser Ansatz wäre wahrscheinlich eher ein allgemeines Trainingsprogramm zu entwickeln, nicht spezifisch für einen Mitarbeiter, sondern für die Aufgabe, wo man lernt, systematisch dieses Bild abzusuchen, ohne eben irgendwelche Anteile zu vergessen. Mhm. Und sowas haben wir entwickelt, beispielsweise mal für eine Firma, die eine manuelle Produktendkontrolle hatte, wo also Glasscheiben auf irgendwelche Staubpartikel visuell inspiziert werden mussten, bevor sie ausgeliefert wurden. Und diese Glasscheibe, die hat eben gar keinen Inhalt. Und da weiß man gar nicht mehr genau, wo man hingeguckt hat. Und da kann man trainieren, wirklich systematisch diese gesamte Scheibe abzuscannen.
Also Sie können dann ein Programm erstellen für die Mitarbeiter, Sie kriegen quasi den Auftrag, das ist das, was er machen soll und dann sagen Sie, hier und hier liegen die Schwierigkeiten, das muss besonders trainiert werden, das steht zu befürchten, dass das vernachlässigt wird.
Genau. Und so ein anderes Szenario ist in der Massenproduktion, in so einer Fertighalle, wo Menschen durcheinander rennen und beispielsweise der Verkehr der Gabelstapler, den Verkehr der Fußgänger kreuzt, wo alle jeweils ihre Blickrichtung haben, ihre bevorzugte und wo man dann bestimmte Ecken trainieren kann, dass man sich da auch mal umguckt, ob da eben gerade wirklich kein Fußgänger kreuzt, wenn man den Stapler fährt oder sowas.
Mhm. Um nochmal bei den ganz, ganz praktischen Anwendungen zu bleiben und ein kleines Klischee zu erfüllen, hat dann auch eine große schwedische Möbelfirma sind nicht kontaktiert, wenn sie ihre Anleitungen für den Endverbraucher zusammensetzt? Oder ist es nicht ihr Feld?
Ja, doch, das ist natürlich auch immer das klassische Beispiel von, wie man es nicht machen sollte oder wie man es denn besser machen kann. Die Frage nach der Universalität der Prinzipien, die steckt ja da drin. Ne? Also der große schwedische Möbelbauer, der produziert ja auch nicht nur für Schweden und Deutschland, sondern weltweit. Und da ist ja die Idee, dass mit diesen Piktogrammen, die eben die Anleitung darstellen, dass mit denen alle was anfangen können sollen. Und da hat man natürlich schon die Schwierigkeit mit bevorzugter Leserichtung. Also wir scannen ein Blatt von links oben nach rechts unten ab. Andere Menschen machen das vielleicht ganz anders, sehen deshalb zuerst andere Dinge. Ja, das sind natürlich spannende Forschungsfelder.
Also würde man dann sagen, dass es so was Universelles dann gar nicht gibt oder nicht geben kann, wenn es ein bisschen komplexer wird?
Jein. Wir haben uns ja global mittlerweile schon fast darauf verständigt, dass Englisch so was ist, was vielleicht global verwendet wird und damit auch eine bevorzugte Verarbeitungsrichtung von links oben nach rechts unten auf allen möglichen Papieren, Webseiten, wie auch immer.
Um nochmal zu dem Automaten zurückzukommen, designen Sie dann Automaten, dass Sie sagen, lieber Ingenieur, du hast zwar irgendeinen tollen Automaten, ja, aus dem Bier rauskommt, aber wenn du möchtest, dass die Leute das schnell können und zufrieden können und nicht frustriert weggehen oder auch mehr davon nehmen oder wie auch immer, um das zu optimieren, da solltest du einfach mal ganz anders rangehen. Die Farbe stimmt nicht, die Ecken stimmen nicht, das ist zu hoch, zu tief, zu links, zu rechts, zu blau, zu grün. Gibt es da so ganz konkrete Sachen?
Das wäre natürlich schön, wenn man so einfache Prinzipien hätte. Da sind ja verschiedene Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven dran beteiligt, also Ingenieure, mittlerweile hauptsächlich Elektrotechniker, Informatiker, die Geräte entwickeln, Produktgestalter, die irgendwie optimieren, Psychologen, Ergonomen, die dann auch noch versuchen, da was dran zu machen, Marketingmenschen, die versuchen, das dann die Vorzüge zu preisen. Insofern wäre es natürlich aus unserer Sicht ideal, wenn wir da immer erst gefragt würden. Realistisch ist das wahrscheinlich nicht.
Nicht, aber werden Sie da manchmal in solche Prozesse mit eingebunden?
Ja, klar. Also das sind so unsere Industrieprojekte, die wir haben. Wir haben also beispielsweise mit Automobilfirmen Projekte. Wir haben mit Spieleherstellern hier im Schwäbischen Projekte, wo es um solche Fragen geht. Wie gestalten wir Arbeitsprozesse, wie aber auch Produktprozesse?
Ist es dann die Interaktion mit der Maschine sozusagen?
Genau. Also das Teilgebiet in der Anwendung wird auch immer als Mensch-Maschine-Interaktion oder auf Englisch HCI, also Human-Computer Interaction, bezeichnet.
Und was ist da Ihr Beitrag?
Unser Beitrag ist der Mensch oder das H ist Human, ne? Also zu verstehen, wie ein Nutzer in einer gegebenen Situation bestimmte Intentionen verfolgt. Intentionserkennung ist da also eins der wesentlichen Dinge, ne? Also wenn wir wissen, was ein Nutzer gerade will, was seine Erwartungen sind aktuell, dann ist es natürlich ein leichtes, den Ingenieuren zu sagen, jetzt zeigt ihm das halt.
Aber das ist ja bei einem Automaten, der Fahrkarten verkauft, relativ leicht, weil davon auszugehen ist, der will eine Fahrkarte kaufen.
Ja.
Da ist die Intention ja relativ offen, oder?
Ja, aber auch da können Sie sich vorstellen, also Sie sind auch schon in verschiedenen Intentionen an den Bahnhof gegangen. Mal wollten Sie wie vielleicht jede Woche einmal nach Stuttgart fahren und einfach nur Ihr Ticket schnell haben. Mal wollten Sie aber auch planen, wie Sie jetzt am besten an die Adria kommen und ob das an dem Tag vielleicht günstiger ist als an einem anderen. Also auch da hat man natürlich schon verschiedene Intentionen. Unterschiedlich viel Geduld, wenn der Automat noch 10 Abfragen macht, Verständnis dafür, Oder man erwartet diese Abfragen, möchte sie gerade haben oder eben nicht. Und diese Intention wirklich zielsicher zu detektieren, das ist natürlich eins der Hauptprobleme.
Ist das überhaupt, ist das möglich? Wissen die Menschen eigentlich immer, was sie wollen? Da geht es ja schon los. vielleicht weiß man, wenn man es selber nicht will, kann man ja auch von der Maschine nicht erwarten, dass die das weiß.
Ja. Also das ist dann noch die nächste Frage. Wie bewusst muss mir meine eigene Intention sein, damit sie dann auch von außen detektierbar ist? Das weiß ich gar nicht, ob wir so explizit darüber Bescheid wissen müssen. Aber natürlich haben wir implizit in jedem Moment verfolgen wir irgendwelche Ziele. Und wenn es nur das Ziel ist, ein bisschen rumzugucken.
Aber gibt es die Möglichkeit, dass sich Maschinen an diesen unterschiedlichen Intentionen, dass sie die erkennen und dementsprechend ihr Bild wandeln?
Ja, das versuchen gerade die Kolleginnen und Kollegen aus den technischen Wissenschaften. Man nennt das User Sensing. Ne? Also die Idee, dass ich beispielsweise macht das die Wii, mit der wir vorm Fernseher rumspielen. Die kann schon gucken, wenn sie Tennis spielen, wie gut durchblutet ihre Haut ist, insbesondere am Hals, und schließt daraus, wie intensiv sie spielen und ob sie jetzt noch ein bisschen mehr Training brauchen oder eher weniger.
Aber das ist ja noch ein Merkmal von sehr vielen, ja? Aber genau. In die Richtung wird es dann gehen.
Genau. Und die Idee dabei ist natürlich, dass man mit Hilfe von vielen Daten irgendwann auch zielsicher eine Diagnostik der Person herbeiführen kann.
Dann arbeiten Sie mit am gläsernen Menschen?
Nein, ich gerade im Gegenteil. Natürlich sind das verlockende Ideen. Allerdings muss man auch sagen, die Idee, man sammelt einfach möglichst viele Informationen ohne Sinn und Verstand und ohne, dass man vorher einen Algorithmus hat und ein klares Ziel selbst setzt, die führt auch ins Leere.
Aber das wäre nicht wirklich wissenschaftlich dann, ne?
Ja, genau.
Also Sie haben ja im Prinzip immer eine Fragestellung, der Sie dann nachgehen möchten.
Genau, und deshalb arbeiten wir hauptsächlich experimentell. Das heißt, wir interessieren uns für die Wirkung eines bestimmten Faktors und den manipulieren wir und versuchen alles andere konstant zu halten oder zufällig so zu variieren, dass das aber nicht der Haupteinflussfaktor sein kann.
Das heißt, natürlich, wie es in der Forschung sich versteht, dass sie im Vorfeld genau sich eine Versuchsanordnung überlegen und überlegen, wo sie auch hinwollen und nicht einfach mal die Leute mal ein bisschen untersuchen.
Ja? Genau. Okay. Also, wir sammeln nicht einfach mal Daten drauf los, aber das hatten wir zu Anfang besprochen, natürlich immer, geht immer zu Lasten der Natürlichkeit der Umgebung.
Gut, aber das ist die generelle Problematik in diesem Bereich. Ja, wenn ich die Menschen forschen will in ihrer natürlichen Umgebung, in ihrem natürlichen Verhalten, dann schaffe ich das nur dort, aber da kann ich nicht meine Apparatur mit reinbringen. Und oben in der Uni, da habe ich immer die artifizielle Umgebung. Das wird ja nie hundertprozentig aufzulösen sein.
Genau.
Außer mit extrem modernen Techniken, dass der User freiwillig in sein Smartphone sämtliche Informationen bringt und Bilder von sich selber macht, die sie auswerten. Kann ja auch noch sein. Ja. Wir machen an dieser Stelle noch eine ganz kurze musikalische Unterbrechung und sind dann in einigen Augenblicken wieder zurück bei der Plattform. Radio Free FM, die Plattform mit der Frau Professor Huck auf von der Universität Ulm, von der Allgemeinen Psychologie. Jetzt sind wir gleich am Ende der Plattform angekommen, 16.54 Uhr. Frau Huck auf, was gibt es denn noch für spektakuläre neue Projekte, die Sie noch im Halfter haben, die Sie demnächst rausschießen werden, die uns erwarten werden? Was können wir von Ihrem Institut in Zukunft erwarten?
Ja, also das, alles, was wir bisher berichtet haben, ging ja immer um die Frage, wie vermessen wir Blickbewegungen bei einem Menschen? Aber natürlich ist es klar, wenn wir uns unterhalten, dass wir uns gegenseitig natürlich hochgradig beeinflussen und dass wir mit Blicken auch kommunizieren und interagieren. Und das ist natürlich so der nächste Schritt, dass wir die Interaktion zweier Personen und die Blickbewegungen dabei, ihre Pupillenänderungen dabei, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn wir in der Lage sind zu verstehen, wie mein visuelles System auf Äußerungen eines Gegenübers reagiert, dann können wir natürlich auch Geräte bauen, technische Geräte bauen, die das quasi imitieren und die damit natürlich ein optimaler Interaktionspartner sind für uns.
Also das heißt, es geht in dem Feld, wie hieß es, HCI, habe ich das vorhin richtig gesagt? Ja. Es geht also in diesem Feld ist gerade so die, ja, da ist so die neue Forschung sehr angesiedelt, in dieser Mensch-Maschine-Interaktion.
Genau, und dabei, naja, also der kommende Schwerpunkt wird natürlich sein, Mensch-Mensch-Interaktion zu untersuchen und zu verstehen.
Die gab es schon immer, die
Mensch-Mensch-Interaktion. Ja, ja, aber mit dem Ziel, dass man, wenn man das verstanden hat, dass man dann eben Geräte bauen kann, Roboter generieren kann, die in der Lage sind, diese Interaktion mit uns aufzunehmen.
Achso, das heißt, wir sind jetzt noch gar nicht an dem Stadium, dass wir die Mensch-Mensch-Interaktion so weit können, dass wir den Computer die beibringen. Und solange wir die noch nicht können, kann man dem Computer auch nichts, also man kann dem besten Computer nur das beibringen, was man weiß.
Was man verstanden hat, ja, genau, okay. Wie das
funktioniert.
Das heißt,
da sind wir noch gar nicht so weit, dass Sie sagen, da sind wir jetzt schon am Ende angekommen.
Nein, also wir denken ja immer, ach, was weiß ich, Wahrnehmungsforschung gibt es seit 200 Jahren in der Neuzeit und früher auf der Seidenstraße hat man da auch sehr viel von gewusst und jetzt sollte doch schon alles erforscht sein. Letztendlich, je mehr man in die Tiefe gräbt, desto mehr offene Fragen findet man natürlich.
Das heißt, selbst bei den vermeintlichen Basisthemen oder Grundlagenforschung ist es noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alles abgefrühstückt und jetzt können wir quasi den nächsten Schritt gehen, sondern es lohnt sich immer noch genau an diesen Sachen, mit denen Ihre Kollegen schon vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren sich beschäftigt haben, dort weiterzuarbeiten. Es gibt also noch so viele Fragestellungen in der Psychologie offene.
Es gibt so viele Fragestellungen, vor allem dann, wenn man in diese sogenannte Multi-Nutzer-Perspektive geht, also sich fragt, wie verändern sich denn diese Prozesse, die wir jetzt alle am einzelnen Menschen untersucht haben, wenn der sich in Gesellschaft anderer befindet und mit denen interagiert.
Und das wurde bis jetzt ausgespart von Ihnen,
das,
Ihren Kollegen?
Das war auch mit den Eye-Trackern gar nicht möglich, weil diese Maschinen immer so vor den Augen standen, die Kameras, dass man sich dann gar nicht mehr angucken konnte. Mittlerweile sind die so klein und in Brillen versteckt, dass wir dann auch wirklich Interaktion damit erlauben können.
Und dann können wir auch mal eine Versuchsanordnung machen, wo nicht jeder so eine Riesenmaschine vor sich stehen hat und dann die mehreren Leute dann irgendwie, das sich doch extrem artifiziell wird, ja, wenn man noch jeder so ein Riesending hat. Das ist jetzt ja mittlerweile durch die Technik, wäre man da jetzt in der Lage, dort weiter zu forschen.
Genau. Und wie das funktioniert, dass wir Google Glasses aufhaben und einen Film sehen und gleichzeitig vielleicht noch mitkriegen, wo wir gerade hinlaufen oder andere Dinge tun.
Ja. Beeinflusst gibt es das auch schon, diesen Blickfeld, die Generation Handy und die Handynutzung? Beeinflusst es, ist es auch Teil Ihres Forschungsgebietes,
ganz kurz zum Schluss? Ja, also man sieht deutlich bei Personen, die zum Beispiel viel Ego-Shooter-Spiele spielen, dass die in visueller Aufmerksamkeit Vorteile haben gegenüber anderen.
Das machen also, sie auch noch Werbung, wenn es der Herr Montag hört.
Sehr viel schneller sind. Ja. Naja, das sind ja sehr selektive Fähigkeiten.
Okay. Aber man, gut, das ist, weil es ja im Prinzip einen Trainingseffekt gibt, ne?
Ja, klar. Klar.
Okay, also das heißt, das ist dann Teil Ihrer Forschung in dem Sinne, dass einfach der Mensch das trainieren kann, wie Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, ein bisschen mit der Pupillengröße, wenn man das jemandem erklärt und der das umsetzt, dann ist der in der Lage, diesen Effekt zu trainieren.
Genau.
Sehr gut.
Genau.
Also dann werden wir noch einiges hoffen von Ihrem Institut erwarten in Zukunft, ja, wenn dann auch die Technik besser wird. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gast, der Frau Professor Dr. Anke Huckauf von der Universität Ulm. Schön, dass Sie da gewesen sind.
Ja, ich danke sehr.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.